Es gehört zu Menschen, es gehört zum Arbeitsleben, dass Menschen Schicksalsschläge, Krankheiten haben. Und ich wollte auch ein Stück weit gegen dieses Stigma ankämpfen, weil ich auch dafür werben mag in meiner Position, dass Unternehmen sich mit diesen Themen, mit diesen Grenzerfahrungen der Mitarbeitenden beschäftigen und überlegen, wie kann es denen gehen.
Merkst du auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiver werden, weil sie sehen, hey, das wird bei uns wirklich von ganz oben vorgelebt?
Ich bin sehr dankbar, dass ich Hilfe kriege, aber mir ist schon wichtig, das muss von mir sein. Ne?
Gute und Servus zur LinkedIn Lounge. Herzlich willkommen bei dieser Folge. Mein Name ist Thomas Herzberger, neben mir Marina Zeyerz. Moin Marina.
Moin Thomas.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast zugeschaltet und zwar aus München. Niemand geringerer als Miriam Mohr. Miriam ist Vorständin bei der Interhyp und der Prohyp und zwar Vorständin für Vertrieb und außerdem auch noch eine Verfechterin Mitglied der Mission Female und der Initiative Women into Leadership. Guten Morgen Miriam.
Guten Morgen und Servus aus München. Freue mich, dass ich heute bei euch sein darf.
Ja, wunderschön, schön, dass du da die Zeit nimmst, hier heute hier Montagmorgen. Wir machen ein kleines Stand-up. Wir stehen ja alle am Stehen, während wir uns unterhalten. Wir haben Anfang Oktober fast. Miriam, bist du pro Fraktion Oktoberfest oder gegen?
Ich bin pro Oktoberfest. Ich war gestern Vormittag, Sonntag um 10. Ein guter Tipp, wenn man mit Familie eine schöne Zeit haben mag, früh kommen. Wir haben die Sonne genossen. Wir waren auf der alten Wiesn, was ein bisschen gemütlicher ist. Also Oktoberfest ist was Schönes.
Das ist ein sehr guter Tipp tatsächlich. Mit den Kids würde ich auch mal da hingehen. Irgendwann.
Dann aber auch richtig in Tracht und alles.
Ich habe...
Mensch schon.
Ja, ich weiß, aber ich hab relativ wenige wirklich starke Meinungen, aber ich glaube, eine Lederhose kann ich mir nicht anziehen.
Okay.
Also kariertes Hemd und so weiter, kann man gerne drüber reden, aber Lederhose ist hart.
Steht dir nicht, meinst du?
Wahrscheinlich. Nehmen wir es so, sagen wir so, ja.
Okay. Eine dieser Sachen, die muss man einfach mal austesten.
Weiß ich nicht.
Sehr gut. Liebe Miriam, aufgefallen bist du mir, glaube ich, vor ungefähr 2, 2,5 Jahren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich weiß noch, das war ein einziger Beitrag und ich dachte mir, wow. Also A, spricht mich das total an, weil wir da zum Teil ein ähnliches Schicksal ein bisschen teilen. Und auf der anderen Seite, weil ich mir dachte, das ist wirklich selten, dass eine Vorständin so mutig und so offen auch unter anderem über ja Schicksalsschläge spricht, wie eben Krankheit. Und da hast du einen sehr, wie ich finde, guten Grad gefunden zwischen Nahbarkeit, aber ohne, dass es zu sehr ins Private abdriftet, sondern es war einfach extrem inspirierend. Und vielleicht magst du uns einfach ganz kurz für den Einstieg da quasi mit hin zurücknehmen. Warum hast du das geteilt? Was war so deine Überlegung dahinter? Hat das sehr viel Mut gekostet? Und was waren vielleicht auch so die Reaktionen, die du darauf bekommen hast?
Also du sprichst, Marina, auf einen Post an, wo ich über meine Brustkrebserkrankung gesprochen habe. Und zwar so wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube 2 Jahre, nachdem ich die wichtigsten Behandlungen hinter mir hatte. Und ich weiß noch genau den Moment, es war vor Weihnachten, ich habe es einfach gefühlt. Ich wollte das teilen. Und so mache ich ziemlich viel auf LinkedIn. Ich vertraue meiner Intuition. Ich überlege für mich, mit welchem Zweck teile ich Dinge. Und der Zweck, so etwas Persönliches zu teilen, war damals vielschichtig. Na, in dieser Erkrankung habe ich gemerkt, ich bin auch wieder gesund, ne, alles gut. Ich habe gemerkt, das Stigma, was hinter so einer Krebserkrankung plötzlich vorhüpft, diese Fokussierung, die von außen passiert von Menschen auf so eine Krankheit. Krebs war nicht mein neues Hobby. Ich habe die ganze Zeit weitergearbeitet und ich habe auch im Unternehmen, wollte ich offen mit der Krankheit umgehen, weil ich wusste, ne, Chemo, Haare und so weiter, die üblichen Nebenbedingungen, man wird es sehen, man wird es spüren. Und ich dachte für mich, für meinen Weg, ich möchte gerne diese zwischenmenschliche Hürde in der Kommunikation entfernen, indem ich offen damit umgehe. Und dann dachte ich mir, okay, es gibt so viele Frauen, die können das nicht, weil sie nicht in so einem positiven Umfeld arbeiten dürfen wie ich hier bei Interhyp. Und die trauen sich nicht. Ich habe viele Frauen erlebt, die mit mir bei der Behandlung waren. Die mussten wirklich neben dieser Krankheit auch noch sich verstellen, schminken und so tun, als ob sie nicht krank seien. Und das fand ich so schlimm, dass es mir ein Anliegen war, ne, Zweck dieses Posts zu sagen, passt auf, meine Lieben. Es gehört zu Menschen, es gehört zum Arbeitsleben, dass Menschen Schicksalsschläge, Krankheiten haben. Das war mein Weg. Ich wollte meinen Weg teilen, der völligen Offenheit, auch nach außen. Ich wollte Mut machen. Ich wollte teilen, welche Vorgehensweichen, welche Details mir geholfen haben, mit der Krankheit umzugehen, im Privatleben und im Berufsleben. Und ich wollte auch ein Stück weit gegen dieses Stigma ankämpfen. Es gibt viel schlimmere Krankheiten, wo man viel geringere Lebenserwartungen hat und die sind irgendwie nicht so mit so einem komischen Gefühl belegt wie Krebs. Und ich weiß noch genau diesen Post, den habe ich gefühlt, da habe ich auch 2 Tage drüber nachgedacht. Kann ich das machen? Will ich das machen? Ich habe mich dafür entschieden. Ich habe es total gefühlt und es war einer meiner damals, ne, mit den damaligen kleinen Reichweiten besten Posts, weil ich gespürt habe, dass viele Menschen mich als Mensch sehen, das als authentisch, glaubhaft wahrnehmen und ich einige Menschen und vielleicht auch Herzen, klingt kitschig, aber ich glaube, so war es, damit erreichen konnte. Und wenn jetzt Menschen zur Vorsorge gehen, ein bisschen öfter als vorher, dann habe ich wirklich was erreicht. Mhm.
Meine Frage an euch beide tatsächlich, was glaubt ihr, warum ist so ein Stigma bei Krebs immer noch in Deutschland vorhanden? Wir reden über eine Krankheit, die ist nicht ansteckend. Jedes Jahr stecken sich über eine halbe Million Menschen irgendeine Art von Krebs. Ich glaube, die meisten, die ich kenne in ihrer Familie, mich eingeschlossen, hatten mal etwas mit Krebs zu tun. Warum ist das immer noch so ein Stigma?
Ich glaube, es ist halt ein Wort, was für Tausende von unterschiedlichen Krankheiten steht. Es ist Unwissen. Ne? Man weiß halt nicht, welche Krebserkrankung hat, welche Effekte. Man hat bestimmte Bilder im Kopf, denke ich, die sofort Intensivstation und dann Tod für viele Menschen bedeuten. Vielleicht auch aufgrund von eigenen Erfahrungen. Und dann ehrlicherweise weiß ich es nicht. Also man kommt als gesunde Managerin voller Energie in diese Krankheitswelt. Und es ist wirklich, also wenn ich nicht so betroffen gewesen wäre, hätte ich es auch vielleicht noch mehr faszinierend gefunden, wie schnell da ein Schalter umgelegt wird und man einfach irgendwo anders ist. Ne? Und das, also dagegen anzuarbeiten, das beschäftigt mich auch heute noch. Ich teile auch heute noch, wenn ich meine jährliche Nachuntersuchung habe, denke ich mir, okay, es ist wieder soweit. Vorsorge, Leute, guckt's drauf, weil ich auch dafür werben mag in meiner Position, dass Unternehmen sich mit diesen Themen, mit diesen Grenzerfahrungen der Mitarbeitenden beschäftigen und überlegen, wie kann es denen gehen. Ne, weil natürlich gibt es auf der einen Seite jetzt in meiner Position als Vorständin Business Continuity Management, das muss halt laufen. Auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, der in einer Grenzerfahrungssituation ist. Und da kann man ja als Unternehmen schon gucken, solange Business Continuity läuft, wie kann man vielleicht für diese eine Person Dinge für einen begrenzten Zeitraum ein bisschen anders machen. Mhm. Da gibt es ja auch auf Unternehmen, also ich habe ein Riesenglück mit meinem Chef, mit meinem Umfeld, aber es gibt in vielen Unternehmen halt dann noch so eine geschammige Situation, wo man es einfach nicht weiß und unsicher ist. Und darum geht's mir. Es ist weiterhin nicht mein Hobby, aber ich finde es einen wertvollen Teil meines Lebens. Ich habe da für mich auch viel gelernt aus dieser Situation. Und ich finde, da kann man auch drüber reden. Das gehört dazu.
Das finde ich so schön, weil ich finde es auch toll, dass du sagst, hey, ich wollte mich nicht verstecken, ich musste mich nicht verstecken. Bei mir war es anders. Ich habe mich versteckt, zumindest die ersten paar Monate, weil ich als Unternehmerin einfach, und damals war ich noch selbstständig, wusste ich einfach nicht, ich will das vielleicht jetzt nicht jedem sagen, weil ich habe normal weitergearbeitet. Also das hat eigentlich kaum jemand mitgekriegt, außer ich habe es den Leuten gesagt. Und das war wirklich schwierig, sich die ganze Zeit zu verstecken. Weil, also trotz aller Schminke und Perücke und Co., man fühlt sich einfach extrem angreifbar. Weil man weiß, vielleicht guckt doch jemand auf einen Ansatz oder wie auch immer und enttarnt einen, obwohl es ja eigentlich nichts zu enttarnen gibt. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen einfach am Social Media. Also ich meine, wir zeigen halt auf LinkedIn, auf Insta und Co. immer die schönen Seiten. Aber so die nicht so schönen Seiten, so die Rückschläge, die verstecken wir dann schön mal. Und ich glaube, dadurch ist es einfach nicht so präsent. Und ich finde es so wichtig, dass du aber sagst, nein, wir heben das mal hier aus Podest, weil es gehört einfach zum Leben dazu. Es ist völlig normal. Und ich glaube, wenn wir noch mehr solche Role Models haben, die das eben wirklich einfach ganz normal thematisieren und wie man damit umgeht, dann verliert es vielleicht auch ein bisschen dieses Standing als Schreckgespenst und als übles, übler Teil des Lebens, den man auf jeden Fall verstecken muss. Finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht noch mal zum Thema Sichtbarkeit an sich. Es ist ja immer noch nicht selbstverständlich, dass Vorstände sagen, jawohl, ich gehe in die Sichtbarkeit, ich gehe auf LinkedIn und ich sehe, das ist ein wichtiger Teil meines Jobs ist. Wann hast du denn für dich das erste Mal verstanden, Sichtbarkeit ist wichtig in meiner Arbeit?
Also wenn ich zurück überlege, ich habe mit LinkedIn begonnen, das war vor 3 Jahren. Ich habe gestern auch nochmal nachgeschaut in Vorbereitung auf unser Gespräch. Und das war das erste Mal, dass ich auch einen Podcast machen durfte, weiß ich noch ganz genau. Das war der Brigitte What the Finance Podcast. Und dann haben wir überlegt, was machen wir mit diesem Podcast, und haben auch schon erste Gehversuche unternommen, auch mit unserer Kommunikationsabteilung, wie denn dieses LinkedIn gehen könnte. Und ich hab Bock gehabt auf das Thema, aber ich war unsicher und wusste nicht so ganz genau, ne, was geht da, was macht man da, welche Geschichten habe ich. Und ich weiß auch noch, ich habe so ein Coaching bekommen, damals von einer anderen Firma. Das waren 2 Stunden nur. Und da haben wir einfach drüber gesprochen, welche Geschichten gibt es denn so in meiner Arbeitswelt als Vorständin, als Vertriebschefin, als Führungskraft, als Frau in der Finanzdienstleistungsbranche. Und ich habe gemerkt, dass ich Geschichten habe, dass ich die auch gerne erzählen möchte. Und dann habe ich mich so Stück für Stück rangetraut, und wir haben es einfach versucht zu entwickeln über die letzten 2,5 Jahre, ne, aus sozusagen Kern-Baufi-Content irgendwie Expertise aus dem Vertrieb, aus der Führung, aber dann eben auch mehr und mehr meine Herzensthemen, die ich zusätzlich auch wichtig finde: Female Finance, Female Leadership, Vielfalt an sich. Und dann ist das einfach, hat sich so Learning by Doing, hat sich so entwickelt.
Mit welchem Ziel bist du da rangegangen?
Am Anfang war das ein bisschen diffus noch, aber über die Zeit hat sich auch das Ziel entwickelt, zu sagen, okay, ich kann damit wirken. Und ich kann damit meine Führung ergänzen. Natürlich ersetzt Social Media, ersetzt LinkedIn jetzt nicht persönliche Führung, das ist völlig klar. Aber ich kann nach innen sozusagen ins Unternehmen Gesagtes, Getanes anders erklären, nochmal anders positionieren. Ich merke, das hilft mir auch sozusagen in der Kommunikation und Führung nach innen. Und ich kann natürlich auch nach außen sozusagen Barrieren abbauen. Ich kann nicht nur als Vorständin, sondern auch als Mensch wirken nach außen. Ich kann persönlicher, authentischer wahrgenommen werden, und ich kann mich natürlich auch positionieren als Expertin in der Branche, ne, als Vertreterin des Marktführers in der privaten Immobilienfinanzierungsvermittlung, als Arbeitgeberin natürlich auch. Und so ist eine aus meiner Sicht Vielzahl von Zielen, aber dann doch recht eng, finde ich, maßgeschneidert aus meiner Perspektive auf mich, auf Interhyp entstanden, was aus meiner Sicht, glaube ich, gut die Ziele von Interhyp bedient, aber auch meine persönlichen Ziele, ne? Weil wenn ich mich im Mentoring engagiere, dann habe ich natürlich auch mein Mentoring-Netzwerk, ich habe Female Finance-Netzwerke, die mir wichtig sind, und das kann ich gut mit LinkedIn gut bedienen. Also Sichtbarkeit hat für mich Effekte nach innen ins Unternehmen und nach außen in die Branche und in die Welt.
Wenn ich mal kurz nachfragen darf, ich finde das total faszinierend, weil natürlich die Wirkung nach außen, da sagt jeder sofort, ja, verstehe ich total. Die Wirkung nach innen wird oftmals unterschätzt, finde ich. Hast du da 1, 2 Beispiele an Feedback vielleicht auch von deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wo du gemerkt hast, oh, das hat eine Wirkung nach innen?
Also ich merke schon, Beispiel, ein Herzensthema ist Female Finance, und für Interhyp heißt es, dass wir uns genau angeguckt haben, wie viel Männer finanzieren eigentlich bei uns und wie viel Frauen. Von 100 Finanzierungen werden 70 von Paaren oder mehreren Menschen gemacht, 20 von Männern und 10 von Frauen. Also da haben wir auch ein Gap. Und wir sprechen, oder wir haben vor 2, 3 Jahren so diesen kleinen Hashtag Hausfrauen mit einem kleinen Twist, ne, sozusagen uns ausgedacht. Wir wollen eben mehr Hausfrauen, da stolpern viele Menschen drüber, da kommt man gut ins Gespräch. Mhm. Wir haben auch innen natürlich Webinare, Veranstaltungen, wo wir versuchen, dieses Segment Frauen, die sich für eine Immobilienfinanzierung interessieren könnten, Frauen, die sich mit ihrer Vermögensbildung mehr befassen dürfen, zu bedienen. Und ich merke, wenn wir über so eine Veranstaltung berichten oder wenn ich Kolleginnen raushebe und mit Wertschätzung sozusagen auf LinkedIn poste, dann ist es nochmal eine ganz andere Energie und wird nochmal viel positiver wahrgenommen, als wenn ich es einfach nur innen im Direkten in unserem Intranet tue. Oder wenn ich über unsere Veranstaltungen spreche, dann ist irgendwie dieser Stolzmoment, wir haben bei Interhyp was Tolles geschafft, der wird größer, wenn ich es extern zeige und extern drüber spreche, als wenn wir das nur intern tun. Also das merke ich sehr, sehr stark. oder wenn ich Standorte besuche, ne? Hashtag Miriam on Tour. Ich liebe es, bei den Teams vor Ort zu sein. Wenn ich dann darüber berichte, wenn ich dran gedacht habe, Fotos zu machen, dann finden es auch die Kollegen und Kolleginnen noch mal schöner. Mhm. Und sagen das mir auch. Und das tut mir dann wieder gut. Und insofern entsteht so ein positives Momentum.
Cool. Merkst du auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiver werden, weil sie sehen, hey, das wird bei uns wirklich von ganz oben vorgelebt?
Das merke ich. Und wir haben auch sozusagen bei uns in der Kommunikationsabteilung so eine Mini-Challenge ausgerufen. Wer stößt Miriam vom Thron sozusagen, der liegt in Top Voice. Wo ich schon merke, dass ein paar Kollegen, die es wirklich wollen, die es wirklich fühlen, da auch wirklich Zeit reinstecken und versuchen, nicht nur sozusagen das, was wir aus Unternehmen anbieten, an Contents, was ich vielleicht anbiete, zu teilen, ne, zu kommentieren, sondern auch eigene Geschichten, ihre eigenen wichtigen Themen zu entwickeln. Das ist natürlich sehr schön für die Personen, aber auch für uns als Unternehmen.
Was können die Mitarbeiter gewinnen, wenn sie dich vom Thron stoßen?
Weiß ich nicht, ehrlicherweise. Muss ich nochmal bei den Kolleginnen fragen.
Eine, und Ehre. Eine Versetzung.
Aber Ehre auf jeden Fall natürlich, gell?
Sehr cool. Vielleicht aus deiner Perspektive zum Thema Sichtbarkeit, LinkedIn und so weiter, wenn jetzt weitere Personen auf dich zugehen und sagen, Mensch, Miriam, ich finde das richtig toll, was du da machst. Was müsste ich denn jetzt tun als Newbie, der vielleicht noch gar keine Follower hat? Was würdest du den Personen raten? Also fast schon so ein bisschen, was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Was würdest du heute den Leuten sagen, was sollte man auf LinkedIn tun, was sollte man lassen, um da gerade auch in der Vorstandsposition oder obere Managementposition erfolgreich zu sein?
Ich glaube, das erste Prinzip ist einfach machen. Ne? Nicht zögerlich sein, auch keine falsche Scheu haben, sondern loslegen, erste Posts ausprobieren und einfach reinfühlen, was es ist. Und dann glaube ich schon, gerade in der verantwortungsvollen Position, wo Kommunikation, finde ich, ne, mein Job ist zu 80% Kommunikation, da gehört LinkedIn dazu, da gibt es aber auch noch andere Dinge. Das ist schon Arbeit. Und dann einmal drüber nachzudenken, wenn man es ernsthaft machen will, wie kann ich es vorbereiten, wie kann ich es organisieren? Also, ne, das waren diese 2 Stunden vor 3 Jahren, die mir wirklich so eine grobe Struktur gegeben haben, auch in meinem Kopf. Welche Themen sind mir wichtig, weil ich einfach als Vorstand in einer Firma dafür stehen muss, darf, welche Themen sind mir als Mensch wichtig, welche Geschichten könnten es sein, wie bereite ich mich vor und wer kann mir auch helfen. Ne? Also gibt es Menschen in der Kommunikationsabteilung, die beitragen können zur Themenfindung, die recherchieren können für Daten, Zahlen, Fakten, die vielleicht auch mal so ein Post grob strukturieren können. Das habe ich auch an Unterstützung hier bei mir bei Interhyp. Damit man dann selber halt nicht bei Null anfängt und diese Arbeit gut erledigbar ist und wir mal einfach dranbleiben mag, ne, und nicht so viel Stress hat. Und dann kleines Ziel, ne, kann ich irgendwie anfangen mit 1 Post pro Woche. Und auch finde ich wichtig, nicht nur sozusagen posten, sondern auch zu gucken, wo ist meine Community und welchen Menschen aus meiner Branche oder vielleicht eben gerade nicht aus meiner Branche von meinen Herzensthemen möchte ich folgen, wo kriege ich Inspiration her, wo kriege ich Austausch her. Und das für sich einmal zu überlegen. Ich glaube, beginnend ist es immer gut, wenn man Themen wählt für sich selber, mit denen man sich wohlfühlt. Aber ich versuche auch immer wieder Menschen zu folgen, die eigentlich gar nicht in meiner Bubble sind oder in meinen sozusagen Herzensthemenbereich, um auch Challenges von außen zu kriegen, ne? Und halt frische Impulse zu kriegen und nicht sozusagen im gleichen Saft der Bubble zu schmoren. Und ich glaube, die Überschrift ist einfach anfangen. Einfach anfangen. Und wenn man aber merkt, man möchte es ernst nehmen, auch für eine Strukturierung und für eine Unterstützung sorgen, gerade in der Vorstandsposition.
Ich finde das sehr, sehr schön. Ich spüre richtig die Leidenschaft, die du für das Thema entwickelst. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und nötig, gerade auch zu Beginn, um es durchzuhalten, bevor man die Erfolge dann sieht und ja, in den Podcast eingeladen wird. Genau. Wie sieht denn da deine Routine aus? Du wirst ja auch keinen ganz leeren Kalender haben. Du bist viel auf Tour, wie du selber gesagt hast. Ziel mit 1 Mal pro Woche posten und dann noch das externe Netzwerk auch vergrößern. Das ist alles, wie du es richtig sagst, ist ja auch Arbeit.
Ja.
Die kann Spaß machen, aber ist trotzdem einfach Zeit. Wie sieht deine Routine da aus?
Also ich versuche sozusagen, mir macht es wirklich Spaß, das Thema. Ich liebe Networking. Persönlich ist natürlich nochmal schöner und bereichernder, aber LinkedIn ist ein gutes Proxy. Bei mir fängt es beim Zeitungslesen morgens, gegebenenfalls am Wochenende, ein bisschen ausführlicher an, dass ich Ideen sammle, Inspirationen krieg, überlegen, welche ich Geschichten habe, ne, wo ich vielleicht hingehen mag. Ich habe dann im Arbeitsalltag natürlich viele Begegnungen, ich habe Termine, ich habe Zahlen, Daten, Fakten, ich habe sozusagen Trends in der Baufi-Branche, in der größeren Finanzbranche. Ich bin Führungskraft, ich darf auf tolle Veranstaltungen gehen. Und da kann man natürlich schon, finde ich, Dinge rausziehen, wo ich, und manche Sachen sind ein bisschen banaler, ein bisschen einfacher, wie ist die Zinsentwicklung jetzt, nachdem die EZB gesenkt hat, oder Dinge, die vielleicht jetzt bei mir ein bisschen standardisierter sind, Immobilienpreisentwicklung haben wir einmal aufgesetzt bei uns im Unternehmen mit unseren Data Experts. Und da gibt es das einmal im Monat. Ne? Also solche Dinge, die eher standardisierter sind, das ist dann auch nicht so viel Arbeit, um es vorzubereiten. Und andere Dinge, die wirklich von innen kommen, von mir kommen, wenn ich in der Zeitung irgendwas lese und dann drüber nachdenke und jetzt auch schon 2 Jahre geübt habe, wie kann ich denn Geschichten zu guten Geschichten machen? Das funktioniert ja immer dann, wenn es einen persönlichen Engel gibt. Ne? Wenn es irgendein Erlebnis gibt, irgendwas, was mir besonders wichtig ist, was in meinem Leben, in meinem Alltag eine Rolle spielt, da komme ich dann auf Dinge und dann, ich nutze sehr gern die Reisezeiten im Zug, ne, dann schreibe ich mir oft Gedanken runter, skizziere Geschichten, Posts und manchmal macht die Kommunikationsabteilung dann, gibt noch einen Teil dazu, manchmal kriege ich so eine Idee, so ein Fragment und verfeinere das dann selber, weil ich bin sehr dankbar, dass ich Hilfe kriege, aber mir ist schon wichtig, das muss von mir sein, ne? Also, und jetzt ist die EZB-Zinssenkung vielleicht nicht so maßgeschneidert, aber Dinge, die wirklich persönlich echt mehr am Geschichten sind, die kommen von mir und die muss ich auch fühlen, damit ich sie dann poste und dann auch die Resonanz kriege, die ich bis jetzt halt Stück für Stück weiterentwickeln durfte.
Ich finde das sehr wichtig, dass du das Thema Unterstützung ansprichst, weil viele Leute, wenn sie Ghostwriting oder eben Unterstützung, wie auch immer man es nennen möchte, hören, dann denken sie, oh Gott, nee, das ist ja überhaupt nicht authentisch, das bin dann nicht mehr ich. Und die Frage ist vor allem, wie gestaltet man es? Nicht ob, sondern wie. Genau. Und genau dieses Vorgehen, was du skizziert hast, also sich da helfen zu lassen, zum Beispiel bei Struktur, bei vielleicht einem passenden Visual.
Bei Assets, absolut. Die Assets sind auf jeden Fall Themen, gell? Dass es halt ein bisschen professionell ist. Und das heißt dann schon, dass ich auch von der Veranstaltung mal ein Selfie posten kann oder mal, was ich gern mache, am Wochenende irgendwie einen Zeitungsausschnitt fotografiere, wenn ich sage, okay, wow, interessante Geschichte. Mhm. Aber ich finde halt für mich, die Mischung macht's, gell?
Ganz oft sagen die Leute, na ja, wenn es so ein Thema ist wie Zinsentwicklung, dann ist es ja nicht so spannend vermeintlich oder spricht nicht so viele Menschen an, wie wenn ich über zum Beispiel ein Event schreibe oder Leadership oder wie auch immer. Und ich finde, da hast du was sehr Schönes gesagt, nämlich das Thema, na ja, auch diese Fachthemen wie Zinsentwicklung, ich kann ja trotzdem etwas Persönliches mit reinbringen, eine persönliche Anekdote. Wie betrifft es mich vielleicht? Was sind meine Erfahrungen damit? Oder eine Anekdote, wie war es früher? Wie habe ich früher über Zinsen nachgedacht? Ab wann habe ich wirklich verstanden, dass es wichtig ist? Hashtag Mentor und so weiter. Also das ist, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig zu verstehen. Man kann jedes Thema spannend gestalten, wenn man die richtigen Geschichten hat, die richtigen Anekdoten hat. Es ist nicht nur so, dass die vermeintlich einfachen Themen immer gut laufen müssen.
Finde ich auch. Und ich finde auch, man darf, also ich, ne, das ist jetzt nicht der Kern von meiner Arbeitswelt und ich kann da auch mal gnädig sein. Da gibt's halt mal einen Post, der hat irgendwie eine Zahlenentwicklung und wen es interessiert, prima, und wen nicht, dann nicht. Also es muss nicht immer alles top und toll und optimiert sein, sondern es ist halt ein Angebot, ne, für den Feed und für die FollowerInnen. Und da gibt's auch noch den Algorithmus und manchmal habe ich eine super Geschichte, wie ich finde, und dann stirbt die so kläglich vor sich hin sozusagen und manchmal läuft's andersrum. Ich finde, es ist okay, die Mischung macht's. Ich muss Spaß haben bei 9 von 10 Dingen, die ich da tue. Und wenn dann an 9 von 10 Tagen oder bei 9 von 10 Posts FollowerInnen sagen, prima, dann ist das auch okay, ne? Also auch so mit einem Grain of Salt, also es ist jetzt nicht, ne, was ist so schlimm wie ein Tumor? Das ist es nicht. Man kann es ernst nehmen, aber man muss jetzt nicht, finde ich, sklavisch da, weiß ich nicht, sich zu Tode optimieren.
Eine sehr gesunde Einstellung. I love it. Und ich finde das auch nochmal so wichtig, herauszuheben, dass man eben, es ist viel wichtiger, bei der eigenen Positionierung zu bleiben. Also was sind die Themen, mit denen ich langfristig wahrgenommen werden möchte? Weil sonst, was ich schon immer wieder beobachte, auch auf Vorstandsebene, ist, dass da sehr viel Trendhopping betrieben wird. Also jetzt schreibe ich mal ein bisschen über New Work, jetzt schreibe ich mal ein bisschen über Vereinbarkeit, einfach weil es Themen sind, die natürlich gerade rauf und runter diskutiert werden. Und ich nenne das immer so Personal Branding ohne Rückgrat, weil das einfach nicht wirklich eine klare Positionierung ist, die dann über die Zeit passiert. LinkedIn ist natürlich das eine, aber du hast sicherlich noch viele, viele andere Kommunikationswerkzeuge, Kanäle, Netzwerkevents. Hast du da noch quasi so einen kleinen Einblick für uns? Was sind denn andere Kommunikationstools, die du gerne nutzt?
Also es ist natürlich die ganz klassische Pressearbeit. Jetzt haben wir vor kurzem unsere aktuelle Wohntraumstudie veröffentlicht. Da versuchen wir wirklich als Interhyp auch exklusiven Content zu produzieren, hochwertig. Ne? Das machen wir einmal im Jahr. Repräsentative Umfrage über ganz Deutschland. Wie wollen Menschen wohnen? Das haben wir jetzt schon ein paar Jahre gemacht. Deswegen gibt es da auch sozusagen eine Entwicklung im Zeitverlauf. Und das ist ganz klassisch Pressegespräch. Das sind bilaterale Kontakte mit Pressemedien. Das ist dann NTV, wo wir dann in die Telebörse dürfen. Es sind Messen, es sind Konferenzen, wo ich als Panelistin angefragt werde für den Branchenfokus, Baufi-Content, aber auch mehr und mehr für Female Finance, Female Leadership-Themen. Ich würde sagen, das sind so die zwei Standbeine, die mir auch wichtig sind. Und natürlich ist sozusagen persönliches Netzwerken wichtiger und schöner. Aber ich merke ganz gut, dass die beiden Welten verbunden sind. Also so ein klassischer Konferenzmoment ist halt, dass ich irgendwo reingehe und es kommt jemand und sagt, oh mein Gott, ich kenne dich von LinkedIn und ich weiß alles über dich. Cool. Und das spricht für mich aber auch für LinkedIn als Plattform. Ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich jemanden auf LinkedIn gut finde, sympathisch, interessant, dann ist es oft auch so, dass die Person im echten Leben sympathisch, interessant ist, wenn es Menschen sind, die mit einer ähnlichen Haltung eben authentisch, ne, bring your whole self, auf LinkedIn auch nicht nur die schönen Hochglanz-Dinge zu positionieren, sondern eben sich versuchen, als Mensch auch zu zeigen. Und das ist super, weil ich dann natürlich diese digitale Netzwerkwelt auch ins echte Leben auf eine Konferenz eben zum Beispiel bringen kann. Und das ist, finde ich, super.
Ich würde das gerne mal kurz in die Praxis umsetzen. Wie wäre es denn, wenn ich stecke jetzt bei euch ein, bin ja irgendwie Junior und bin jetzt neu in der Firma und will irgendwie mein Netzwerk vergrößern, will bekannter werden, will, dass man mich kennt und will dann bei euch Karriere machen. Was würdest du mir als Führungskraft dann raten, wie ich das tun könnte, auf LinkedIn oder mit anderen Methoden?
Ich würde als erstes dich bitten zu überlegen, in welcher Rolle du heute wirkst sozusagen, vielleicht sogar schon über dein engeres Team hinaus. Wenn du zum Beispiel in der Finanzierungsberatung bist, dann würdest du heute Kunden beraten und dann würdest du ja da Dinge lernen über unsere Kunden und über unsere Kundinnen. Und ich würde dir sagen, ne, versuch natürlich, also du darfst auf keinen Fall über einzelne Kunden sprechen, Datenschutz etc., aber Sorgen und Ängste, die du bei deinen Kunden in den Beratungsgesprächen erlebst, das zu formulieren und vielleicht mit einer Lösung zu versehen, das könnte in deinem Kernfeld, in deiner Kernrolle was Spannendes sein. Erstens, und guck dich um, was gibt es denn im Unternehmen an vorproduzierten, gefertigten Inhalten, wo du sozusagen eine Meinung dazu hast, weil du es eben im Daily Doing auch machst mit deinen Kunden und Kundinnen. Und was kannst du davon vielleicht teilen? Und wenn du dir unsicher bist, such dir einen Buddy, einen Partner, der dir hilft. Wir haben jetzt, glaube ich, kein Corporate Influencer Programm hier, aber wir haben so ein loses Netzwerk aus Kollegen, Kolleginnen, die sich ein bisschen versuchen, eben, ne, die LinkedIn Top Voice sozusagen vom Thron zu stoßen. da gibt's auch Kollegen, Kolleginnen, mit denen man drüber reden kann. Hey, wie machst du das? Wie mache ich das? Und dann voneinander lernen. Also so ein bisschen so selbstgesteuert und selbstverantwortlich, ne? Und sozusagen die Kernfrage kann sein, is it safe enough to try? Und das Schlimmste, was passiert ist, dass man Post löschen muss.
Ja, und das ist so cool, dass du das Buddy-Programm ansprichst, weil genau das haben wir in dem Corporate-Influencer-Programm auch. Also, weil natürlich wir teilen Wissen, Training und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig sind es dann manchmal diese kleinen Momente im Alltag, wo man halt doch nochmal vielleicht einen Kollegen fragen möchte, hey, wie siehst du das? Du bist ja quasi im gleichen Konzept unterwegs wie ich. Soll ich das jetzt wirklich teilen oder nicht? Und da einfach diese Sicherheit zu haben, ist unfassbar wertvoll. Also sehr.
Ich habe ja auch, ne, ich habe insbesondere zwei Kolleginnen hier in unserer Kommunikationsabteilung und ich bin schon relativ autark. Ich fühle die meisten Geschichten, die ich erzählen mag, aber wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, dann frage ich halt die. Dann schreibe ich einen Post, wenn ich im Zug fahre, dann sage ich, hier, pass auf, so und so und so, kann ich das so machen? Und dann, ne, dann entsteht einfach so eine höhere Sicherheit. Also keiner ist allein auf der Welt.
Ja. Super.
Das ist auch ein sehr, sehr schönes Mantra. Abschließend noch eine Frage, Mirjam. Wir gehen mal von LinkedIn kurz weg. Das Thema Female Finance. Wie siehst du gerade Stand der Dinge? Wo sind die nächsten Schritte hin? Welches Potenzial steckt so hinter der, ich nenne es mal, Bewegung?
Es steckt Riesenpotenzial hinter der Bewegung, auch eine Riesenverantwortung. Warum? Weil, und da spreche ich auch aus meinem unmittelbaren Erleben, auch in meinem direkten Umfeld, viele Frauen sich einfach nicht zu wenig, nicht umfassend, nicht gut unterstützt mit ihrer Altersvorsorge, mit ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit befasst haben. Das ist ein Problem. Na, wir kennen alle die KPIs, Gender Pay Gap, Gender Pension Gap, Altersarmut ist weiblich, da gibt es große Herausforderungen, nicht nur für die einzelne Frau, sondern auch für uns als Gesellschaft. Mhm. Und deswegen ist für mich so die unterste Ebene von Female Finance Awareness schaffen. Frau darf sich mehr mit ihrer eigenen, individuellen, unabhängigen Altersvorsorge befassen, erstens. Und alles, was darauf einzahlt, ist erstmal gut. Zweitens gibt es dann natürlich Business-Interessen von Firmen. Welche Produkte kann ich jetzt einer Frau verkaufen? Persönliche Meinung, ich glaube, man braucht keine Pink-Finanzprodukte, sondern vielleicht oftmals, das erlebe ich auch bei unserem Produkt der Baufinanzierung, einen anderen Zugang, aber kein anderes Produkt. Was meine ich damit? Wenn wir Veranstaltungen machen, Webinare, aber auch persönliche Veranstaltungen für Frauen, dann ist da ein geschützter Raum, wenn es nur Frauen sind. Da gibt's nach einer sehr kurzen Zeit eine Öffnung. Da wird in dem geschützten Raum sehr offen über Herausforderungen, Fragen, aber auch die Prägung Richtung Geld und Finanzdinge, die in der Kindheit erfahren wurde, gesprochen. Weil es ist ja oft der Schlüssel dafür, dass Menschen sich nicht oder nicht hinreichend mit ihren Finanzen beschäftigen, weil sie es vielleicht nicht gelernt haben, weil in der Kindheit kein Geld da war, weil es einfach nicht klar war, dass man das machen muss. Und deswegen glaube ich, Zugangswege sind wichtig. Anderes Beispiel, wenn wir Newsletter schicken an unsere Baufinanzierungsinteressierten, dann sehen wir andere Öffnungsraten bei Männern und bei Frauen, andere Inhalte, die bei Männern und bei Frauen anklingen. Deswegen glaube ich an Zugangswege, aber ich glaube nicht an Pink Baufi. Und mir ist eigentlich wichtiger, das Thema Finanzbildung, Female Finance im Sinne des Mutmachens, im Sinne des Ansporngebens, dass Frauen sich aktiv um diese Themen kümmern. Ich bin Mathematikerin und ich erlebe bei Finanzen oftmals die gleiche Notion wie in der Mathematik. Das kann man so weglächeln, ne? Mhm. Es ist irgendwie, okay, in Mathe war ich nie gut. Und es ist dann irgendwie so okay und so gesellschaftlich akzeptiert oder war es so mal. Und bei Finanzen erlebe ich das auch immer noch leider. Ja, das macht mein Mann oder, ach nee, da habe ich keine Lust oder passt schon. Und das reicht halt nicht. Und deswegen ist dieses, ne, Mut machen, befassen, Aktion erzielen, und das sind Riesendinge, die wir hier versuchen anzureißen, ne, von Bildung in der Schule bis hin zu passenden Angeboten und Zugangswegen für Frauen, wo ich begrüße, dass viel Aktivität ist, wo man aber auch aufpassen darf, dass dieses Pink-Produkte-Ding nicht zum Nachteil von Frauen geht.
Sehr wichtig. Aus eigenem Interesse, weil ich gerade eine 12. Klasse betreuen darf, zu verschiedensten Themen, und Finanzen wird ein Baustein sein. Was meinst du, wie früh muss man denn damit anfangen? Also ist es in Ordnung, schon in der 12. Klasse darüber zu sprechen und zu sagen, hey, bitte schaut euch dieses Thema an und das sind die ersten Bausteine, in die ihr euch einmal reinfuchsen könnt?
Also ich finde 12. überhaupt nicht zu früh, im Gegenteil. Also die Frage ist natürlich, welches Level. Taschengeld, Budgetgeld habe ich letztes Mal in einem Zeitungsartikel gelesen, da auch einen schönen LinkedIn-Post draus gemacht, der auch viel Resonanz erzielt hat. Die Christine Bortenlänger hat ein Buch geschrieben, Alles Money oder was, was sich so an 19, 11, 12-Jährige richtet, cool, wo man einfach mit Basiswissen beginnen kann, was ich auch empfehlen kann, Finanztipp, ne, die Plattform, die von den Interhyp-Gründern groß gemacht wurde, wo man wirklich kostenlos, prima Unterrichtsmaterialien auch für Schulklassen finden kann. Das sind ganz tolle Angebote, die es heute schon gibt. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es nie zu spät, aber ich glaube auch, sozusagen altersgerecht zugeschnitten und übersetzt, kann man nicht früh genug anfangen, um so einen guten Umgang mit Geld und Finanzdingen zu lernen. Weil wir sind natürlich auch kein Investmentland, ne? Wir sind ein Sparland, und da sind ganz viele Dinge, die verloren gehen, weil wir in Deutschland keine Aktienkultur haben und so weiter. Also bei diesen Dingen frühzeitig anzusetzen, glaube ich, ist wichtig und super Engagement, was du da machst.
Ich hab neulich meinen Kindern das mal vorgeschlagen, gib mir mal euer Taschengeld, ihr kriegt es nach Monat wieder plus 10%.
Haben sie gemacht?
Okay. Ja, sie waren ein bisschen verdutzt.
Zinsen ist natürlich auch ein cooles Konzept, was man lernen soll, ne? Ja. Aber sie haben es gemacht. Ja.
Cool. Aber das habe ich mir nachgefragt, wollten es einmal machen. Also ist noch nicht ganz durchgesickert, was der Vorteil davon ist.
Okay. Was Geld investiert. Aber wenn sie dann mehr zurückkriegen als vorher, dann.
Ja, genau, aber es ist halt ein Monat drauf verzichten.
Sickert
ausgeben.
Ja, cool. Ja. Sehr gut. Gab doch mal diese Marshmallow-Challenge. Die Kinder, die kurz warten können und den Marshmallow nicht essen und wissen, nach 15 Minuten kommt jemand rein und gibt den zweiten.
Du wusstest nicht genau, wie lange es dauert.
Ja, stimmt, das ist fiese. Aber das ist so hilarious, weil die haben dann angefangen, teilweise diesen Marshmallow, der da stand, so anzugucken und dann kurz so an einer Ecke dran zu lecken. Und also, Hammer. Aber sehr gut. Alles Money, oder was? Das habe ich mir auf jeden Fall
schon. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, genau. Es kommt auf jeden Fall auch in die Shownotes, genauso natürlich wie deine wundervollen Hashtags. Hausbau und
so eine coole Kampagne.
Was war der zweite Hashtag? Miriam on Tour, genau. Miriam on Tour.
Miriam on Tour, ja.
Genau, um deine
Wenn es um meine Standardbesuche, meine Teambesuche geht, genau.
Sehr gut. Aber tolle Inspiration auch, kann man auf jeden Fall folgen, kann man viel, viel von mitlernen. Haben wir irgendwas vergessen zu fragen?
Ich könnte noch Stunden füllen, aber ich glaube, wir sind gut in der Zeit und wir wollen ja die Hörer auch quasi dann quasi verlassen, wenn es am schönsten ist, sodass sie selber auf die Reise gehen können, dir folgen können. Und ich bin mir sicher, du wirst ein paar Follower mehr gewinnen.
Das würde mich natürlich sehr freuen. Vielen Dank für die Gelegenheit. Hat mir Spaß gemacht.
Miriam, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Haben es sehr genossen, mit dir zu sprechen und wünsche dir weiterhin viel Spaß und viel Erfolg auf LinkedIn.
Yes. Vielen Dank. Bis bald.
Bis ganz bald.
Und das gilt natürlich auch für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Danke, dass du heute dabei warst bei dieser Folge, unser Gespräch mit Miriam Mohr von der Interhip. Wir haben darüber gesprochen, über LinkedIn-Routine, LinkedIn-Ziele, die Wirkung nach innen und außen, aber natürlich auch die Bedeutung von Leidenschaft, von persönlichen Themen, die berühmte persönliche Prise, die es bedarf. Da darf man auch gerne mal authentisch sein, da darf man gerne auch mal sich zeigen, auch von Aspekten, die einem persönlich wichtig sind, seien es jetzt eben eine Erkrankung, ein eigenes Mantra, eine Motivation oder eben auch Female Finance. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe sehr viel mitgeschrieben. Ich hoffe, du hast es auch gerne gehört. Wenn das der Fall ist, dann schick diese Episode einfach gerne jemandem weiter, vielleicht auch jemand, der auf LinkedIn Gas geben möchte und oder sich mit Female Finance beschäftigen möchte oder bei der Hinter anfangen möchte, kann ja gut sein. Und ansonsten würden wir uns freuen über eine Bewertung und dann hören wir dich auch schon beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Adieu.